Ja, du stellst ja Fragen. Solche Fragen kannst du mir nicht stellen. Wenn ich hier über Dinge rede, dann muss das einfach so stehen und dann...
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web. Prost, Simon!
Cheers!
Du bist also gerade von Jever Fun auf Jever No Fun gewechselt.
Ja, der Spaß ist jetzt vorbei, jetzt ist Alkohol dabei. Ach, das hat sich blöd gereimt. Das war übrigens ist auch ein Reim in der Lyrik, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Unrein?
Unrein. Doofreim, hätte ich gedacht. Doofreim.
Ja. Aber du hast ja, wie ich gerade bei dir gesehen habe, so einen Tanzzäpfle, kann das sein?
Nee.
Oh.
Voll daneben. Ja. Krombacher alkoholfrei.
Ach so.
Einer von uns beiden muss ja die nüchternen Kommentare machen.
Ah. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, mich hemmungslos mit einer Flasche Bier zulaufen zu lassen.
Dann hättest du Sterni nehmen sollen.
Oh ja. Oh. Für alle, die es nicht kennen, Sternburger Export ist eine wunderschöne Marke aus Leipzig. Ja, zu erkennen Export, an dem roten Etikett gibt es im Westen des Landes ja selten bis gar nicht. Aber hier im Osten
mit dem weißen Stern
ist das ein Kultgetränk. Ja, und schmeckt eigentlich total scheiße. Aber es ist günstig. Ja, wirklich sehr. Ich habe, als ich klein war, also als ich so 16 war, da gab es ja den Flaschenpfand noch nicht. Ja? Und da konnte ich mich mit einem Euro betrinken mit diesem Zeug. Das hat dann die Pulle 33 Cent gekostet. Ich muss übrigens zugeben, ich kann mich immer noch mit drei Flaschen komplett betrinken. Irgendwie hat sich das nicht verbessert oder verschlechtert, weiß ich nicht. Naja.
Ach, Simon. Das ist so gut zu wissen, wo du herkommst. Da kann man dich einfach viel besser einschätzen dann. Da wundert man sich auch über gar nichts mehr.
Ja, da traut mir ja auch alles zu und das ist quasi wie der Klassenclown, der darf auch alles. Ja. Verdammt, warum bessere ich mir eigentlich jetzt selbst schon? Das ist wenigstens dann deine Aufgabe, diese Folge.
Merkst du so, dass so voll so mäßig so psychologisch umgedreht so. Macht dich so psychisch.
Ja.
Psychisch. Apropos psychisch, Digga, lass uns mal ein bisschen The Bible readen. Ist auch ganz schön nerdig.
Oh ja, das ist auch ein bisschen abgefahren. Jedes Mal, wenn ich den Leuten so erzähle, dann komme ich mir schon auch echt nerdig vor. Hatte also, so eine Phase.
Und was machst du so? Ja, als Hobby, naja, es klingt schon ein bisschen nerdig, aber ich mache einen Podcast. Hey, cool, ein Podcast. Ja, und was macht ihr da? Wir lesen die Bibel.
Ja.
Also ich. Und wie nerdig muss das erst sein, wenn man diesen Podcast hört und jemandem davon erzählt? Ich höre so einen Podcast, da lesen so zwei Typen die Bibel.
Ja. Also man muss schon sagen, auf dem Papier klingt das schon echt lame, aber... Die Realität beweist, dass der geile Shit ist, was wir hier machen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass man nach irgendwie 10 Bier auf einer Party auch super darüber diskutieren kann und sagt, hey, und was machst du? Ich mache einen Podcast, wo es um die Bibel geht. Hey, voll cool. Das macht ja wirklich keiner. Warum machst du denn das?
Weil ich keine Freunde habe. Jesus ist mein Freund.
Ich habe nur einen Freund. Genau. Super. Also, einer ist euer Freund. Euer Vater im Himmel. Matthäus 23. Abgelehnt. Deswegen, bevor wir uns neue Bibelstellen ausdenken, lesen wir doch einfach die schon aufgeschrieben worden sind.
Oh, weißt du, wer sich übrigens auch eine Bibelstelle ausgedacht hat? Es gibt in der Filmkultur zwei Filme, die sich Bibelstellen ausgedacht haben.
Pulp Fiction. Quentin Tarantino hat sich Ezekiel Dingsbums zumindest irgendwie anders vorgestellt, als der da steht.
Ja, genau. Und der zweite Film?
Überrasch mich.
The Boondock Saints, auch besser bekannt als Der blutige Pfad Gottes. Ja.
Das heißt, also Quentin Tarantino hat sich zwei Bibelstellen ausgedacht.
Nee, das ist tatsächlich gar nicht von ihm. Das ist von irgendwelchen Verrückten. Aber, eine Sekunde, dann können wir gleich so tun, als hätte ich es gewusst.
Offenbart.
Ja, ganz klar, kann ich sagen, von wem das ist. Und zwar von Troy Duffy. Total eindeutig, oder?
Das ist die Fantastischen Vier besingen, ne? Wir bleiben... Troy.
Genau.
Duffy ist Duff ist doch das Bier in bei den Simpsons.
Duff-Bier, ja. Quasi. Ja. Die Analogie geht auch zusammen, aber kleine tolle Information, das wissen wahrscheinlich viele heute gar nicht mehr. Ja.
Nee.
Es sind ja zwei Hauptdarsteller, einmal Connor McManus, ja, und Murphy McManus, also das sind dann...
Na gut,
also,
dass du den Artikel nachgeschlagen hast, sonst hättest du das jetzt nicht so gut ablesen können.
Es ist auch total Bullshit, weil das nämlich die Rollen sind. Kann man das nochmal zurückdrehen? Nee, warte, mir geht's doch nicht ums...
Es ist jetzt drin.
Nein, das musst du rausschneiden.
Das waren jetzt die Schauspieler, oder was?
Also jetzt die Rollen, also das sind die... genau, mir geht's nämlich um die Schauspieler. Und zwar Sean Patrick Flannery und Norman Reedus. Norman Reedus ist Daryl Dixon aus The Walking Dead. Ja, der Typ mit der Armbrust. Er ist dieselbe Person. Das hat mich, also die Erkenntnis hat mich komplett umgehauen. Ich mochte nämlich den Typen in beiden Filmen, also den in der Film und den in der Serie und so. So richtig geiler Shit. Ja, schöner Film.
Und der zitiert die Bibel.
Ja, da beten die so ein Ding und sagen irgendwie, das haben sie aus der Bibel und manchmal sagen sie, es ist ein Familiengebet, aber es ist halt ein bisschen Bullshit, was sie da sagen. Ich finde es immer irgendwie cool, wenn Filme sich so an die Bibel anlehnen, ja, kopieren ist immer das größte Zeichen von Anerkennung. Dummerweise machen es die Christen andersrum in der Regel heute, aber manche machen es auch so rum und erkennen die Wortgewalt der Schrift an und ich finde es immer sehr schön.
Wie, was machen die Christen andersrum? Die schreiben was in die Bibel rein, statt aus der Bibel zu kopieren?
Nee, die Christen machen Popkultur nach, wo sie nur können. Wie speichellecker.
Bevor wir jetzt über das Thema Inkulturation noch in ausführliche Debatten kommen, sprechen wir doch über eine Kultur von vor 2000 Jahren, über die sich Jesus seine Gedanken macht und sich jetzt mit ihnen auseinandersetzen muss. Ja. Ich lese das einfach mal vor. Markus 7, die Verse 6 bis 13. Er aber sprach zu ihnen: Richtig hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt: Wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe, soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter. Und hebt so Gottes Wort auf durch eure Überlieferung, die ihr weitergegeben habt. Und dergleichen tut ihr viel. Hardcore, ja, ein bisschen unangenehm, wenn Jesus, ja, dich am Schlips packt und dir sagt: Weißt du was? Jesaja hat über dich geschrieben. Du bist ein Heuchler.
Das ist übrigens auch so richtig geil, wenn man sich also an die letzte Woche erinnert. Wir reden ja davon, dass sie sich jetzt gerade auf einer schönen, schmeidigen Party treffen und Jesus crasht die Party richtig mies, Digga, Alter. Ich meine, wie oft passiert dir das, ja, dass du auf einer Party dich erstmal hinstellst und was für selber Gast, ja, und erstmal alle übel als Heuchler bist, ja, und dann auch noch so richtig argumentierst, schön mit der Bibel, ja, das ist quasi.
Ja, richtig nerdig.
Richtig nerdig.
Steht auch schon in der Bibel, Leute.
Junge. Ja, und also richtig, richtig krass. Also da denke ich mir auch so, hoho, Junge, du hast Nuts, ja, schon richtig abgefahren.
Also ein bisschen spricht Jesus hier so wie ein Politiker, ja. Statt den Satz normal aufzubauen, von euch Heuchlern hat Jesaja ganz richtig geweissagt, wie geschrieben steht, sagt er: Richtig hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Also dreht den Satz um, beginnt also mit der Wertung. So ein bisschen wie wenn Christian Lindner versucht, noch schnell einzuhaken, ja. Richtig, Frau Maischberger, ist nämlich, dass die Union sich bewegen muss. Ja, weißt du?
Ja.
Das ist dieses Motiv. Also er sorgt damit erstmal für Aufmerksamkeit, indem er auch ein komisches Signal sendet, ja. Also die Pharisäer stellen ja diese Frage und die Schriftgelehrten, letzte Woche hatten wir es ja. Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Eigentlich eine legitime Frage, wie wir gesagt haben. Und jetzt sagt Jesus als erstes: Richtig. Ja, und alle so, aha. Und dann kommt die Keule: Hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Also, weißt du, es ist so rhetorisch geschickt und so rhetorisch einmal voll in die Fresse, diese Nummer hier bringt.
Mhm.
So, also das, was wirklich stimmt, ist, dass Jesaja euch als Heuchler identifiziert.
Genau, wenn man halt mal in den Jesaja-Text auch reingeht, ne, da haut Jesaja quasi so richtig krass um sich. Jesaja und Jeremia sind ja so diese Typen, die immer wieder so ein bisschen von Gericht und all dem sprechen. Und wenn man jetzt mal hier so in Jesaja reingeht, ich habe das mal gemacht, Jesaja 29,13, das steht so da, und dann geht man davor und dahinter mal, und das steht im Wesentlichen: Darum werde ich euch die ganze Offenbarung wie die Worte eines versiegelten Buches, dass man einen gibt, der lesen kann und spricht, lies das, und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dem, der nicht lesen kann, sagt, lies das, und er sagt, ich kann nicht lesen. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern ist von mir, und sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Also, das ist ja mächtige Worte und so. Nee, was ich sagen will ist, da ist dann irgendwie auch klar, es geht tatsächlich darum, dass ein paar Leute richtig krass verpeilt sind und ziemlich viel Bullshit reden, und Gott ist halt ihnen quasi auch unmöglich macht, durch ihren Bullshit, ja, es zu durchschauen, was überhaupt eigentlich mit Gottes Willen ist. Bisschen komisch, ja, man denkt sich so, ja Gott, aber warum machst du es denn so kompliziert?
Ja.
Darüber kann man auch nochmal reden.
Aber es passt.
Genau, es passt. Ja. Und man kann auch im Wesentlichen sagen, es geht halt darum, dass es halt eben nicht darum geht, dass sich Menschen aufspielen, sondern es geht eben darum, dass Gott die Ehre bekommt und nicht die Menschen. Und das ist ja, wie wir in der letzten Folge auch gesagt haben, wenn du einen Zaun um den Zaun baust, oder sagen wir mal, eine Mauer um die Mauer baust, ja, eine Scheißmauer um die schöne Mauer baust. Um
zeitgeschichtlicher zu sein, ja.
Mhm. Genau, eine Scheißmauer um die schöne Mauer baust, dann kann niemand die schöne Mauer sehen, sondern nur die Scheißmauer von den Menschen. Und das ist halt nicht geil. Ja, und deswegen zitiert Jesus hier Bam Bam Jesaja und zeigt dir mal gleich, was Sache ist.
Aber es ist ja trotzdem ein ganz schöner Kracher, ja, dass er gleich sie als Heuchler nennt. Er packt sie geradezu am Genick, ja, statt erstmal irgendwie cool darauf zu reagieren und zu sagen, naja, kannst du auch anders sehen oder sowas, ne? Geht er da gleich hin, zieht sie am Schlawittchen und sagt, Leute, was wollt ihr hier eigentlich, ja? Und er bezieht diese Stelle auf sie, von der du zu Recht gesagt hast, ist ein bisschen unverständlich. Warum macht Gott das eigentlich, dass er Leute davon ausschließt, ihn richtig zu verstehen und ihn dann gleichzeitig auch noch vorwirft, dass sie ihn nicht richtig verstehen? Und Jesus nimmt das jetzt auch noch auf und bringt das in seine Zeit. Man könnte ja denken, hey, Jesus könnte irgendwie was Passenderes zitieren, ja, wo er den Leuten das vorwirft, wo sie auch wirklich dran schuld sind und wo sich dann keiner rausreden kann. Nee, hier sagt er, ihr seid es und ihr seid vielleicht nicht mehr schuld dran, weil letztlich seid ihr einfach in eurem Herzen so unflexibel geworden, weil Gott es so gemacht hat, dass ihr ihm nicht glauben könnt. Interessant finde ich noch die Abweichung zwischen diesem Text hier, dem Zitat. Das kommt ja aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aus der Septuaginta. Ja, hier steht, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren. Das klingt auch ein bisschen komisch, weil sie lehren. Das ist eigentlich falsch im Deutschen. Okay, weil sie solche Lehren lehren, die nichts sind als Menschengebote. Und wenn du in den Jesaja-Text guckst nach der Form, wie das im Hebräischen überliefert worden ist, ne? Dann steht da, weil dieses Volk mir naht mit seinem Munde, bla bla bla, und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Und sie fürchten mich nur noch Menschengeboten, die man sie lehrt. Also hier ist der Vorwurf bei Jesaja nicht, dass da irgendjemand die Leute Menschengebote lehrt, sondern hier ist der Vorwurf an das Volk gerichtet, das diesen Geboten glaubt, ja? Und bei Jesus ist mit dem Zitat aus der griechischen Übersetzung der Vorwurf nicht an das Volk, das die Lehren glaubt, gerichtet, sondern an die Leute, die diese Lehren lehren. Und das sind in dem Fall dann die Schriftgelehrten und Pharisäer.
Genau, und man könnte jetzt fast sagen, wir haben hier auch vielleicht so zweierlei Situationen. Für das hebräische Volk in der, nennt man das eigentlich Vorantike, ich bin mir mal gar nicht so sicher, oder ist einfach die Antike vor Jesus, kann ich nicht so richtig sagen, ob die alle nicht lesen konnten, ja. Aber es gibt einen starken Analphabetismus in dem Volk der Antike um Jesus rum. Das Schöne ist ja, dass ja hier etwas passiert, was ja im Kontext der Reformation, die wir ja nun hatten letztens, quasi sich später auch wiederholt, ja. Dass halt Bullshit unterrichtet wird, ja. Ablasshandel oder eben halt hier reinige mal die Bank, ja, ist halt derselbe Quatsch. Denn es hat halt wenig mit dem ursprünglichen Botschaft zu tun. Und das findet halt Jesus nicht so geil und haut da drauf, weil er quasi einfach in so einer Situation ist. Was für mich sich persönlich ja nicht erklärt, Lukas, ist, warum, ja, also es erklärt sich schon für mich, dass halt Jesus da so ein bisschen hinterschaut und sagt, es geht den Leuten hier gar nicht um das Händewaschen, sondern es geht ihnen um diese ganze Menschensache. Es ist aber so ein bisschen krass, weil diese Reaktion von Jesus ist schon so über drüber. Also, weißt du, was ich meine? Kennst du das? Wenn irgendjemand eigentlich recht hat, aber so ein bisschen übers Ziel hinausschießt? Mhm. So fühlt sich das für mich halt an.
Ohne das verstehen zu können, kann man ja erstmal sagen, Jesus ist es hier offensichtlich ultra wichtig, ne? Sonst würde er nicht die heftige Schelte rausholen. Es ist ein zentraler Punkt. Warum, müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachgucken, woran es liegt. Also er sagt ja, ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest, die Gegenüberstellung. Und da sind wir jetzt bei dem, was du letzte Woche mit der Tradition kritisiert hast, ne? Also Jesus wirft ihnen nicht vor, dass sie, wie ich das versucht habe, positiv zu füllen, ne? Dass sie als Tradition etwas haben, wo sie sich irgendwie zu Hause fühlen können oder sowas, sondern er wirft ihnen vor, dass sie das Gebot Gottes ersetzt haben, ja, oder verlassen haben, also ersetzt haben durch ein Menschengebot. Das heißt also, das Problem ist nicht, dass sie Gottes Gebot irgendwie in einer bestimmten Form leben, die für sie einfach sich immer wiederholt und gut anfühlt, sondern das Problem ist, dass sie mit dieser Form, die sie gewählt haben, letztlich ein anderes Gebot haben. Erstmal ist das noch nicht so ganz klar, warum das jetzt zum Beispiel dieses Waschen und Reinheitsgebot betrifft. Ja, weil das steht ja durchaus in der Schrift. Aber er betont es dann, trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Also ne, dieses Verwechseln, das wird vertauscht, Gottes Gebot wird weggenommen. Menschliche Tradition, Überlieferung ist ja das Wort Tradition, ne? Ist ja eigentlich Überlieferung. Kommt dann da rein und dann bringt das auf einen krasseren Konflikt als diese Händewaschsache, ne? Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben. Der erste Teil ist aus den 10 Geboten und der zweite Teil ist dann ein Kapitel später. So, und jetzt sagt Jesus, ihr lehrt aber nicht mehr diese Regeln, die Mose gegeben hat, die ganz zentral sind. Ihr aber sagt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe, Kommentar von Markus, soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter. Also, was heißt das?
Ich habe dann tatsächlich mit diesem Satz immer so ein bisschen Probleme, aber im Wesentlichen heißt es, du kaufst dich von Vater und Mutter frei.
Was sind deine Probleme mit dem Satz?
Der Satz fühlt sich ein bisschen komisch an. Genau, Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht. Da ist die Frage, wer meint jetzt wen so? Also meint der Sohn oder die Tochter Vater und Mutter oder umgekehrt, ja? So lasst ihr nichts, lasst ihr ihn, also der Sohn wahrscheinlich, Vater oder die Mutter nichts mehr tun für seinen Vater. Also das Problem ist bei dem Satz, dass er nicht so richtig eindeutig klingt für meine Ohren des 21. Jahrhunderts. So.
Naja, also wenn ich das richtig auseinanderdrüsel hier von der Satzkonstruktion, ja, dann ist der Vorwurf, dass jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten den Leuten sagen, ihr könnt zu Vater oder Mutter gehen und sagen, Opfergabe soll das sein, was dir von mir zusteht. Also Korban soll das sein, was dir von mir zusteht. Also alles, was ich dir schuldig bin als Kind, als Sohn, alles, was ich dir schuldig bin, meine Arbeitskraft und die Unterstützung, die Versorgung im Alter, was ja alles noch die Familie macht zu der Zeit, all das soll Opfergabe sein. Mit anderen Worten, statt euch das zu geben, gebe ich das Gott. Gehe ich also zum Tempel, ja, opfere und indem ich das opfere, bin ich frei von meiner Verpflichtung für meine Eltern. Und ich nehme an, das hatte den Zweck, wenn es denn so war, dass die Tempelaristokratie, die Leute, die vom Tempel abhingen, die Priester und so weiter und so fort, die Schriftgelehrten, dadurch versorgt wurden, ja? Und das war sozusagen eine Art Geschäftemacherei, dass man gesagt hat, wenn dir das zu anstrengend ist, ja, oder wenn du andere Gründe hast, aus denen du deine Eltern nicht länger versorgen willst, weil du mit ihnen brechen willst, was auch immer, dann kannst du dich sozusagen freikaufen, indem du ein gutes Werk tust, etwas Gutes tust für den Tempel. In Klammern eigentlich für Gott. Und Jesus sagt, woher habt ihr das denn eigentlich? Das steht doch gar nicht in der Schrift, dass man sich freikaufen kann, sondern steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und noch krasser, ein Kapitel später, wenn ihr sie schmäht, dann sollt ihr des Todes sterben.
Ja, okay, das macht es schon, also eindeutig, ich habe es ja quasi schon angenommen, dass es ein Freikaufen ist. So klingt es natürlich aber nochmal deutlich besser formuliert, so. Genau, und so hebt ihr Gottes...
Danke. Ja.
Und so hebt ihr Gottes Wort durch eure Überlieferung, die ihr weitergegeben habt. Und dergleichen tut ihr viel auf. Ja. Und dergleichen tut ihr viel. Ich finde das übrigens eine sehr schöne Formulierung. Manchmal wünsche ich mir auch so, mich ausdrücken zu können. Nicht, dass ich dasselbe archaische Vokabular verwenden möchte. Aber... zu sagen, und sowas, was ich euch gerade beschrieben habe und vieles andere, das macht ihr dauernd. So argumentiert man ja in Deutschland nicht mehr, sondern man hört ja nicht auf, ein Beispiel nach dem anderen zu reihen, bis man sich lächerlich macht, sondern es ist irgendwie dann eindeutig. So das Problem ist, dass ihr das tut, was ihr jetzt tut. Und da ging es also Jesus ja nicht um Händewaschen.
Also es geht quasi um die Struktur, die Art und Weise, wie sie vorgehen.
Genau. Und es ging Jesus nicht ums Händewaschen, sondern es ging ihnen um das, was sich dahinter verbirgt.
Um das Prinzip, ja.
Und das regt Jesus so krass auf. Man könnte sogar sagen, eben auch Gott. Also das sind so Dinge, übrigens so Worte, wo ich dann auch immer mich so ein bisschen deep angesprochen fühle von Gott, weil Gott spricht ja im Neuen Testament so explizit sehr selten bis gar nicht. Und wenn er halt redet, redet er eben stark durch Jesus. Und das sind solche Dinge, wo du dann auch wirklich mal das innere Wesen Gottes hörst, wenn du sowas liest. Ja, was kotzt Gott an? Ja, Regelkacker. Da kommt er gar nicht mit drauf. Ja? Da kannst du richtig lassen beim.
Naja, also wenn du es ganz ernst nimmst, dann ist Gott ja auch ein bisschen, was hast du gesagt, Regelkacker. Also er hätte ja auch eine Menge Regeln. Nur ihn kotzt es an, wenn Leute die Regeln verändern. So, das ist ja das Hauptproblem.
Genau, und man kann ja mal sagen, es gibt ja auch diese ganze, eben die Regeln, die wir in der Tora, in den 5 Büchern Mose haben, und die sind relativ detailliert. Und es gibt wirklich Regeln, wo man heute so da sitzt und sich denkt, boah, was soll das? Verstehe ich nicht, aber eben ganz viele Regeln, wie zum Beispiel diese ganzen Reinheitsgebote, also ne, wasch dir die Hände, Alter, bevor du isst. Es gibt ja viele Leute, die sagen, also ich würde sagen, ganz, ganz viele Leute, die sagen, ja klar, hier geht's um Reinigung und was ganz Spirituelles. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, und das wahrscheinlich mal vorwiegend, ja, dass es Gott auch wirklich darum, dass sein Volk nicht krank ist, ja, dass die, wenn man sich die Hände wäscht, nicht jeden Scheiß isst, ja. Buchstäblich. So. Sondern dass da einfach eine gewisse Hygiene herrscht und Gott bringt das von seinem Volk bei über die Tora.
Also du willst sagen, dass die Regeln einen Sinn haben.
Total, ja. Und die führen, also man würde sagen, führen auch zum Leben hin und nicht vom Leben weg.
Wobei man schon zugestehen muss, dass Gott auch, wenn er tatsächlich Gott ist, ja, Regeln erfinden kann, die für den Menschen keinen Sinn haben, aber erst aus Gottes Perspektive. Und es ist immer ein bisschen heikel zu sagen, naja, das ging natürlich um Hygiene, weil ich mir das so gut erklären kann. Ne? Das ist ja ein Rumgestocher letztlich in etwas, was Gott selber nicht gesagt hat. Und da bist du schon wieder in der Gefahr, Vers 13 zu machen, ja? Gottes Wort aufzuheben durch deine Überlieferung oder durch deine Interpretation. Mhm. Interessant finde ich an der Stelle, zum einen, es gibt ja eine Regel, die Jesus auch in Kapitel 12 noch sagen wird. Und zwar, dass er sagt, es gibt keine höheren Gebote als liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus in Markus 12. Das ist ja eine positive Regel. Und wenn du damit daran gehst, dann kannst du nicht zu Vater und Mutter sagen, na, weißt du was, ich opfer mal im Tempel, ja, und dann bin ich frei, muss ich mich nicht mehr um euch kümmern, weil das würde der Liebe widersprechen. Da kannst du schon mal sehen, in gewisser Weise, dass die Gebote Gottes ja auf die Nächstenliebe hinauslaufen. Ja, und auf die Gottesliebe.
Genau, das ist ja so.
Das ist ja das Ziel, das damit gesichert wird. Genau,
das ist ja das, was ich auch tatsächlich am Anfang gelernt habe, als ich Christ geworden bin. Da haben sie mir gesagt, das höchste Gebot so, und dann haben sie es auch zitiert, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, je nach Übersetzung, in welcher Reihenfolge auch immer. Wo es im Wesentlichen darum geht, dass du alles daran aufschlüsseln kannst. Alles Verhalten, alles Tun, deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben und Gott. Das kannst du quasi an diesem Gebot festmachen.
Genau, und das kommt aus dem Alten Testament, drittes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, sollte man auswendig lernen, ja, sollte man wissen, dass das nicht erst von Jesus stammt, sondern dass es ein grundlegendes jüdisches Gebot ist, dass Jesus ins Zentrum rückt.
Was hier bei mir wichtig ist, dass wenn man sich zum Beispiel dann, wenn wir gerade bei den 10 Geboten waren zum Beispiel, nochmal vergegenwärtigt, auch Menschen heute halten sich ja auch stumpf an diese Gebote nicht, weil sie sagen, ja, ist halt unwichtig. Und zwar Christen. Ich rede jetzt nicht von Nicht-Christen, die sind eh raus, aber, also nicht raus,
Wir haben keine Schuld daran.
Und so.
Die müssen es nicht besser wissen.
Sondern, wenn man zum Beispiel sagt, hey, du sollst den Sabbat heiligen. Wer macht das schon unter den Christen? Ja, wer heiligt den Sabbat? Ja, wenn mir dann Leute sagen, ich heilige den Sabbat, ich arbeite sonntags in der Kirche und sondern woanders. Das ist halt nicht das Gebot halten. Das führt auch nicht zum Leben hin. Was halt Gott vermeiden will, ist, ich komme jetzt wieder mit meiner menschlichen Interpretation, ist, dass du einen fucking Burnout hast, Alter. Weißt du, das führt halt so vom Leben weg.
Simon,
warte,
wenn du das aber zu lange durchführst, dann kommt am Ende raus, dass Gott genauso denkt wie du.
Okay, natürlich nicht, aber du kannst halt, wenn du darüber nachdenkst, in jedem Gebot einen Sinn erkennen. So, du kannst natürlich auch sagen, ich verstehe das Gebot nicht, enthalte mich dran, aber dann bist du ganz schnell wieder bei den Jungs da drüben, die Pharisäer sich schimpfen. Oder du hast halt irgendwie eine praktische Verwendung, so, weißt du? Und ich möchte dieses Beispiel noch kurz weiterführen. Wenn du Vater und Mutter erst, ja, und wir haben heute eine Zeit, in der das viele eben nicht tun und sagen, meine Mama, mein Papa haben irgendwas Furchtbares mit mir gemacht oder haben mich vernachlässigt oder wir haben einfach ein ganz schlechtes Verhältnis und deswegen melde ich mich bei denen niemals, ist das halt trotzdem scheiße, weil das führt dazu, und kannst du einfach auch Statistiken über Statistiken darüber lesen, dass kaputte Familienverhältnisse dazu führen, dass Menschen insgesamt ein unglücklicheres Leben führen. Und zwar, weil es ein kaputtes Familienverhältnis gibt. Das heißt noch nicht, ja, dass jetzt jeder mit Gedeih und Verderb die Familie zusammenbringen muss. Aber es bedeutet, für denjenigen, der es hört, der Vater und Mutter hat, dass man da angehalten ist, dieses Verhältnis in irgendeiner Weise, zumindest von der eigenen Seite, ins Reine zu bringen und zu sagen, hey Mama, Papa, wir haben vielleicht eine scheiß Vergangenheit, aber ich respektiere euch. Und weißt du, das sind halt so Sachen, du kannst halt in den 10 Geboten sofort und zwar eindeutig etwas für dein Leben finden, das Grund hat, warum du die halten musst. Und nicht, dass es irgendwelche Gebote von Gott sind, sondern sie sind praktisch relevant. Und das ist mir deswegen wichtig, weil wie oft ich Christen erlebt habe, die dann irgendwie sagen, du sollst nicht stehlen und das ist voll wichtig und so. Und wenn du die dann halt fragst, ja, warum sollst du denn nicht stehlen? Ja, weil Gott das verboten hat. Dann denke ich mir so, fick dich doch. Weißt du, das ist richtig, ja, aber du kannst auch einfach die Wirtschaft mal bitte nicht schaden, Kollege. Ja, das wäre doch mal ein Anspruch. Oder du kannst aber den Händler nicht zerstören. Ja. Das sind ja Dinge, nur Dinge zu tun, ohne sie zu begreifen, ist die größte Scheiße.
Ja, es gibt zwei Wege, das zu tun. Der eine Weg ist, das mit einer gewissen Frage zu tun und zu sagen, was bedeutet das in meiner Zeit? Und das ist der richtige Weg, aus meiner Sicht. Und das andere ist zu sagen, Folgendes will Gott. Ja, und wenn mir Gottes Wille mal nicht in Kram passt, dann deute ich das Gebot um. Weil ich weiß nämlich, dass Gott mit dem Nicht-Stehlen eigentlich meint, dass man die Wirtschaft nicht schaden soll. Aber wir wissen ja alle, dass die großen Hollywood-Konzerne so viel zu viel Geld mit ihren DVDs machen, dass es eigentlich auch legitim ist, wenn man mal eine mitgehen lässt.
Weißt du?
Oder wenn man was runterlädt. Damit haben doch viele Christen in ihrer Jugendzeit gerechtfertigt, dass sie alles über Chats, über IRC und andere über eDonkey und irgendwelche Torrents runtergeladen haben, ja? Weil nämlich die großen Konzerne, und eigentlich meint Gott ja nur, dass man die Wirtschaft nicht kaputt machen soll. Aber ich bin ja erst 16 Jahre und kann gar nichts Böses tun.
Weißt du? Aber genau, wie nah ist das eben genau hier dran, dass man sagt, ey, ich habe keinen Bock auf meine Eltern, ich suche mir einen Schlupfwinkel. Ja, deswegen gehe ich halt irgendwie für den Herrn spenden.
Du, ich will das nochmal radikalisieren, ja, genau. Vater und Mutter ehren heißt einen bewussten Umgang mit ihnen. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass viele Leute einfach nur sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meine Eltern. Das gibt's, klar. Und es ist auch traurig, wenn das manchmal sogar gute Gründe hat, dass Leute verletzt sind und so, ne? Aber viel eher ist doch noch, ja, was meine Eltern machen, ist mir völlig egal. So. Und mal gucken, ja, was dann so kommt. Und keinen Kontakt mehr. Und dann kommt irgendwann die Nachricht, hey, die brauchen dich jetzt. Und dann wird's schwierig. So. Und hier geht's darum, die Beziehung bewusst zu gestalten. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt, du sollst aktiv sein. Und genau darum geht es ja in dem Kontext hier, um die Versorgung von Vater und Mutter im hohen Alter. Denn das können in der Antike nur die Familien leisten. Und letztlich können das heute auch nur die Familien leisten, denn was für Zustände in den Pflegeheimen herrschen, wissen wir ja. Ja, und wenn du nicht irgendwie Angehörige hast, die da hinterher sind und sich darum kümmern, dass die Leute nicht nachts 4 Stunden, wenn sie gestolpert sind, auf dem Weg zur Toilette auf dem Boden liegen, ja? Oder wenn sich Angehörige nicht darum kümmern, dass die zu den richtigen Zeiten auch ihre Medikamente bekommen, weil zum Teil die Stationen so krass unterbesetzt sind und da muss man den Pflegern gar keinen Vorwurf machen, sondern einfach diesen unterfinanzierten Zuständen, dann ist das ein Zeichen, dass unsere Gesellschaft dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, nicht hinbekommt. Und es genauso nicht hinbekommt, wie die Leute damals und sich womöglich noch davon freikaufen will, ohne es bewusst zu machen, ja, ich bin guter Christ, ja, das heißt, ich spende 10% von meinem Gehalt, ja, aber eine ordentliche Finanzierung von gesellschaftlichen Dingen wie der Pflege und sowas, na, die spare ich mir halt, indem ich meine Steuern halt auch so günstig wie möglich mache, ja? Ja. Ich will niemandem was unterstellen, aber wir haben in unserer Gesellschaft und auch in mir, ja, ich versuche immer alles so günstig wie möglich zu machen. Ich bin Student, ich habe auch wenig Geld, aber manchmal kommt der Moment, wo ich mir die Frage stelle, hey, mache ich das eigentlich nur, weil wir immer alles am günstigsten machen, ja? Weil das die Art ist, wie wir uns verhalten. Ja, ich und viele andere auch, immer einfach nur zu gucken, was ist am günstigsten. Oder mache ich das eigentlich bewusst? Ne, natürlich, klar, sparsam umgehen ist ja gut, ja. Aber das auf Kosten von anderen zu machen und das nur um seinen eigenen Willen zu tun, das ist ja das Problem. Und deswegen ist der Text hier für mich extrem aktuell.
Dann sind wir uns ja einig, Lukas.
Und ja, ich wollte das noch radikalisieren, was okay. du gesagt hast.
Genau, und ich glaube, das Problem ist, was die Pharisäer haben, ja, und das, was ja auch die Pietisten haben und du und ich auch,
Fetischen. Ja, ja, wir sind ja durchaus auch nicht ganz
genau. Genau, ist ja, dass man ja als Mensch nie dazu neigt oder selten dazu neigt, etwas zu lesen, ja, und dann zu sagen, oh, damit meint er ja mich. Sondern, ja stimmt, Nida! Das ist ein Problem. Mein Arbeitskollege, der Pfarrer, die olle Alte hinten in der Ecke in der Kirche, ja, die sind das Problem. Und ich habe das jetzt erkannt, ja, und da gehe ich jetzt hin und mache die zur Schnecke. Im Namen des Herrn. Amen. Ja, und genau, aber anstatt mal zu sagen, scheiße, wie sieht's denn in meinem Leben aus? Wer bin ich eigentlich für eine Pfeife? Wo bin ich der üble Pharisäer, tatsächlich mal da der Pharisäer, ja, die Pharisäer sollen kein Schimpfwort sein, das sind nämlich eigentlich anständige Leute gewesen, aber wo bin ich an der Stelle der Pharisäer, auf den Jesus da gerade die Fresse draufhaut, so, ja, das ist das Allerschwerste und deswegen sage ich ja, die 10 Gebote zu begreifen für sich als Tatsache, die tatsächlich etwas mit meinem Leben zu tun hat, das ist aber das mitunter Schwerste, weil es nämlich bedeutet, dass ich mich selber pellen muss, ja, um den ganzen Dreck rauszuholen, der mich wirklich runterzieht. Und diese ganzen Ausreden, die man sich über Jahrzehnte angehäuft hat, wo man irgendwie immer wieder behauptet, das darf ich. Ich kann ja auf Kino.to kann ich ja streamen. Ich kann am Samstag, ich kann am Sonntag, ich kann am Montag, ich kann immer arbeiten, weil alles für den Herrn, ja. Diese ganze Scheiße, die mich total anbricht, weil Leute sich so selbstgerecht verhalten und immer irgendwie denken, sie stehen über dem Gesetz, weil sie ja mit Gott sind. Man kriegt kalte Brechen. Genauso aber die Leute, ja, die eben dann irgendwie sagen, es gibt mich halt nicht an, weil ich ja nichts mit Gott zu tun habe. Mann! Da muss man einfach mal verstehen, dass Gott Gebote schafft, die zum Leben hinführen und nicht weg. Und das können wir einfach mal sehen.
Das Geile ist doch, in dem Moment, in dem du dich so aufregst, musst du dich ja in dem Moment über dich selbst aufregen. Weil wenn du jetzt da stehen bleiben würdest, dann würdest du genau das machen, was der Vorwurf hier an der Stelle ist.
Natürlich, wenn ich hier die einzelnen Gebote aufzähle, dann grabe ich ja schon in mir rum. Zum Beispiel, dass ich Vollidiot, schon wieder falschen Kaffee gekauft habe. Wieso Kaffee und so? Weil das ein verdammtes Sklavereiprodukt ist. Nicht mal Fairtrade-Produkte sind cool, ja. Es ist immer Sklaverei. Das ist, eigentlich muss man als Europäer auf Kaffee verzichten. Für immer. Wer macht das schon?
Ich bin so ein guter Schriftgelehrter. Ich hab gleich wieder gedacht, Moment, wo steht denn in der Bibel, dass man keinen Kaffee trinken soll?
In der Bibel steht, dass du Menschen nicht fertig machen sollst.
Das ist schön zusammengefasst. Guck mal, und am Ende, in dem Vers 13, steht das, was du kritisiert hast, aus meiner Sicht. Und zwar, dass die Tradition nicht mehr das ist, was von Gott weitergegeben wird, sondern es ist das, was vom Menschen weitergegeben wird. Ja, ihr hebt Gottes Wort auf und ersetzt es durch eure Überlieferung. Es ist so nah beieinander, ja. Alle berufen sich auf die Tora, auf die Gesetze, auf das, was Gott offenbart hat. Und dann, wenn das weitergegeben wird, dann wird am Schluss nicht mehr die Tora weitergegeben, das eigentliche Wort Gottes, sondern es werden die Lehren der Menschen darüber weitergegeben. Und wenn du heute hingehst und sagst, Fairtrade-Kaffee, ja, ist ein Muss, weil es letztlich die Umsetzung eines Gebotes ist oder hier seine Eltern zu Hause zu pflegen, könntest du zum Beispiel sagen, ja, weil du eine konkrete Situation vor Augen hast, seine Eltern zu Hause zu pflegen ist und Vater und Mutter. Du erzählst das weiter und predigst das, ja? Und in 30 Jahren halten sich die Leute immer noch daran, ihre Eltern zu Hause zu pflegen, obwohl sie das scheiße finden und sie scheiße behandeln, ja, genau, weil es sie nervt. Und keiner weiß mehr, dass in der Bibel steht, Ehre Vater und Mutter. Und sie tun nur diese Handlung, weil sie sie weitergegeben bekommen haben von einem Spacken wie dir, der heute gesagt hat, das ist heute dran. Dann ist genau das passiert. Dann ist die Menschenbotschaft weitergegeben worden und nicht die Botschaft.
Und deswegen, ja, sola scriptura, Leute.
Simon nimmt einen dicken Stück aus der Pulle. Aber eins noch dazu. An diesen Geboten wird doch ganz krass deutlich, wie sehr wir es nötig haben, einen auf den Deckel zu bekommen von Jesus, ja. Weil es ist schön, wenn du dir Gedanken machst und sagst, naja, also wir müssen das nochmal durchdenken, ja, und jederzeit wieder neu uns in die Schrift stürzen und so. Aber letztlich wird es uns hier deutlich in dem Text, weil Jesus es sagt, weil er sagt, Bullshit, Leute, ihr müsst umkehren. Und weil Jesus, und das wird sich immer wieder zeigen im Laufe dieses Evangeliums, dann die Arme weit macht und sagt, wisst ihr was? Ihr wart auf dem Holzweg, ihr wart Heuchler, ihr wart Idioten und ihr müsst zu mir kommen. Na, also er fällt mit der Tür ins Haus, ja, er macht dir Vorwürfe aus Liebe. Er macht dir nicht Vorwürfe, weil er dich scheiße findet, sondern er macht dir Vorwürfe, weil dein Herz nach ihm suchen soll, weil es nicht fern von ihm sein soll, ja, weil er liebt Und das ist die Art, wie im besten Fall Eltern mit ihren Kindern umgehen, ja, dass sie ihnen sagen, was ihnen nicht gefällt an ihrem Verhalten, damit sie es ändern können, weil sie die Beziehung herstellen wollen. Und das ist der Grund, warum Ehepartner zu ihrem Partner sagen sollten, was ihnen nicht gefällt, was sie scheiße finden im Umgang miteinander, weil sie sie lieben. Und es bringt nichts, etwas zu verschweigen in der Hoffnung, der andere kommt irgendwann selber drauf. Und Jesus macht es vor. Und Jesus macht es nicht nur vor, Jesus nimmt auch noch jeden an, der daran scheitert, ja, der jetzt nicht diese tollen Tipps, die wir für ihn haben, auch umsetzt und sich noch überlegt, wie will ich denn eigentlich leben und auch nochmal denkt, ja, eigentlich müsste ich mal meiner Partnerin mal sagen oder meinem Partner, dass mir das und das nicht gefällt und dann wäre unsere Beziehung bestimmt danach wieder besser. Ja, selbst die Leute, die das voll in den Sand setzen, ja, und alles verlieren, die nimmt Jesus an, ja, und sagt ihnen, kommt her zu mir. Ja, das war scheiße, okay, aber ich liebe dich.
Und deswegen muss man sich Jesus, wie er die Party da crasht, ne, in dem Haus, muss man sich den nicht vorstellen wie einen Typen, der die Pharisäer anschreit und einen roten Kopf kriegt, sondern wie einen Typ vorstellen, der die Pharisäer anschreit und weint. Ja, weil es ihm wehtut, verdammt nochmal. Ja, wenn du da draußen bist und wenn du dir irgendwann mal in dein Leben zurückdenkst und irgendwann einen Freund hattest, der vor Tränen dich angeschrien hat, weil du so Nacken bist, dann hat er das ja aus Liebe gemacht. Und das ist halt, wie Jesus ist. Ja, Jesus rastet auch mal richtig aus, aber halt nicht, weil er hasst, sondern weil er traurig ist. Und über die Menschheit kann man halt dummerweise fast nur traurig sein. Weil sie aber so liebenswert ist, weil sie es wert ist. Ja, jeder Einzelne da draußen, jeder Spacko, ja, ob er aus Nord- oder Südkorea kommt oder amerikanischer Präsident ist. Gott liebt Donald Trump. So, ja, aber der ist halt ein Spacken. Aber ist egal. So.
Egal ist es nicht.
Ja, aber ihr wisst schon. Und das ist halt, das ist aber diese wichtige Essenz, die man so schnell verliert. So. Und das ist halt, ich glaube, man muss sich das irgendwie, ich weiß nicht, ich frage mich ja immer, Lukas,
ja.
Wie kann ich das, das ist ja wie ein Funke. Man fühlt sich auch nicht mehr an als wie so ein Funke. Ne? Man merkt, da ist was dran, ja. Das heißt, das ist, aber verlischt sofort, sobald du nicht aufpasst. So. Und man muss halt wie bewahrt man das, diesen Funken, ja? Und ich kann eigentlich mir da immer nur diese Analogie für mich selber holen. Wenn Gott ein Feuerstahl ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als daran immer wieder neu zu reiben, damit da immer wieder neue Funken sprühen. Den Funken kannst du halt nicht bewahren, der ist halt schnell weg. Ja, da müssen wir uns nicht vormachen.
Und ich glaube, also so gut du das meinst, damit liegst du auf dem Holzweg, weil es liegt nicht an dem Menschen, der den Feuerstein
der Feuerstahl treibt, ja, oder schlägt. Ist die Bibel. Und die hat halt die Funken drin. So.
Das ist gut.
Reibe die Funken aus der Bibel raus, Junge. Also Arbeit, da schwitzt man, aber es lohnt sich so komplett. Und umso mehr du liest, umso mehr Funken sprühen, ja, die Liebe Gottes sprüht in dich hinein und du kannst einfach lernen, aber das hilft nichts, wenn du die Bibel nicht liest.
Das ist gut.
Deswegen machen wir das hier alles.
So ist es.
Lukas, ich danke dir, dass du das mit mir hier zusammen machst. Ich freue mich.
Ich finde es auch sehr gut. Ah. Das ist vielleicht nochmal zum Zusammenfassen auch das richtige Bild, ja. Jesus fährt hier total hart in die Situation rein. Er unterbricht alles und sagt, richtig ist, dass ihr Heuchler seid. Und er tut es aber nicht nach diesem Motto von oben herab, so jetzt alle unter meine Füße, sondern er sagt ja an anderen Stellen auch, der Größte unter euch sein will, der soll euer aller Diener sein, ja, und er macht es selber vor. Und er dient ihnen hier so unglaublich wie selten jemand sonst, denn er spricht das Unangenehme aus, er sagt das, worauf keiner Bock hat, er redet den Leuten ins Gewissen und das macht keiner gerne, ja. Er spricht die Sachen an, die richtig wehtun, und zwar nicht den anderen, sondern ihm selber. Es ist doch scheiße, den Leuten so ins Gewissen zu reden. Und es ist doch scheiße, von denen dann die Reaktion zu bekommen, ey, den Typ müssen wir umbringen, ja? Das ist das, was auf ihn zukommt, ja? So, und Jesus sieht es, wenn wir in ein Kapitel weitergehen, schon voraus und sagt, nächstes Kapitel, in Kapitel 8, sagt er schon, dass er sterben wird, ja? Und er sagt es den Leuten trotzdem. So groß ist die Liebe von Jesus für die Menschen, dass er, obwohl er weiß, dass er sich damit total scheiße anstellt und obwohl er weiß, dass er die Leute damit verletzt und dass er ihren größten religiösen Eifer, ihre Begeisterung dafür, Gott dienen zu wollen, damit unglaublich verletzt, ja, trotzdem spricht er das aus, weil es die Wahrheit ist und weil es notwendig ist. Und das ist seine Liebe, darin zeigt sie sich.
Und so muss Liebe sein.
So muss Liebe sein. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich glaube, das wird auch der Titel unserer Folge. Mm. Gut, so muss Liebe sein. Das ist die Zusammenfassung für heute. Das Gespräch geht noch ein bisschen weiter. Jesus richtet dann ein paar Worte ans Volk, an die Massen, die außenrum noch stehen. Und das sehen wir uns nächste Woche an, in Markus 7, ab Vers 14. Tja, bis dahin ist für diese Folge erstmal
das Ende
angesagt.
Auch an dieser Stelle werden wir natürlich nicht müde, euch darauf hinzuweisen, dass wir als Podcast auf eure Hilfe angewiesen sind. Und wie kann diese Hilfe eigentlich aussehen? Ja, ihr habt da zweierlei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr auf iTunes uns eine 5-Sterne-Bewertung geben. Das ist auch die einzige Bewertung, die wir akzeptieren. Aber das Schöne bei dieser Bewertung ist, es ist nur ein Klick und ein Drittel unserer Hörer ist ja iTunes-Konsument. Und deswegen hört ihr uns quasi auch darüber. Und was ihr da also macht, ihr klickt auf 5 Sterne. Wir tauchen in den Charts auf. Tausende und abertausende Menschen stoßen auf uns und bekehren sich zu Christus. Das wollen wir doch alle. Und deswegen fühlt euch aufgefordert, das zu tun. Und in zweiter Linie...
Das ist ein Bullshit.
Das geht. So, und im zweiten Zuge natürlich...
Tausende und abertausende Menschen bekommen Bärte.
Und in zweiter Linie natürlich, wir machen ja dieses Projekt, das ist etwas, was uns am Herzen liegt, das machen wir sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt und wenn ihr glaubt, das ist es wert, dann könnt ihr uns darüber auch finanziell unterstützen mit einer Summe, die ihr euch selber aussucht, über Flatter oder PayPal. Und da könnt ihr die Button dafür bei jeder Folge uns auf unserer Page finden, unterstützt uns kräftig. Und solltet ihr das nicht tun, könnt ihr uns natürlich trotzdem hören, denn Offenbartcast bleibt kostenlos.
Dieser dumme Spruch. Tja, also so ist es, ne? Liebe kann auch mal wehtun, wenn ihr den kleinen Schmerz ertragen könnt. Es ist ja nur ein kleiner Piekser. Freuen wir uns über eure Unterstützung. Ansonsten kommentiert fleißig, gerne auch über unsere Seite offenbartcast.de. Unter jeder Folge findet ihr einen Kommentierplatz, da muss man auch gar nicht viele Daten angeben. Und ansonsten kommentiert aber auch gerne auf den anderen bekannten Wegen über Facebook und Twitter, gerne auch per Privatnachricht oder über eine E-Mail. Allerdings möchte ich nochmal daran erinnern, alles, was ihr öffentlich macht, alles, wo ihr schreibt, warum ihr offenbart gut, doof, rätselhaft, bärtig, unrasiert, wie auch immer findet, ja, alles, was ihr öffentlich schreibt, ist ein Hinweis darauf, dass es uns gibt und wir haben immer wieder neue Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich bin echt überrascht, euch gefunden zu haben, weil irgendjemand das getweetet, das gefacebookt, das mir erzählt hat und ich dachte erst, hier geht's nur um Werte, aber irgendwie ist es geil. Ja, also, distributed weiter unseren Podcast in allen Netzwerken. Danke für euer Engagement, eure Unterstützung und auch die herausfordernden Fragen, die ihr immer wieder für uns bereit habt.
Ja.
Tja, das ist das Ende sozusagen, die Bartspitze. Ja? Und wenn man an der Bartspitze angekommen ist, dann kann man eigentlich nur noch sagen,
Bleib bärtig.
Sag nicht leichtfertig, bleib bärtig.
Echt, die Ausmalung ausmachen?
Okay. Also, ja.